Ich mache beim ersten Johannesbrief weiter. Und als ich vor, ich weiß gar nicht, wie lange das her ist, als ich damit angefangen habe, ich wusste nicht genau, warum ich jetzt darüber predigen sollte. Ich wusste zwar ungefähr, was da drin steht, dass das Grundlagen sind, aber so jetzt im Laufe der Zeit mit den ganzen Predigten ist mir bewusst geworden, so wir sollen nochmal ganz neu die wichtigsten Dinge lernen, die Gemeinde ausmachen. Dass Jesus das Fundament ist, so ohne Jesus geht gar nichts. Gemeinde ohne Jesus ist keine Gemeinde. Das ist das mit eins der grundlegenden Dinge, die Johannes sagt. Und was macht das mit uns? Was ist, wenn Jesus mitten unter uns ist? Das Liebe unter uns. Das betont er immer und immer, immer wieder. So, ich glaube, dass das eine Vorbereitung ist auf etwas, was kommt. Er sagt das nicht umsonst. Hannah hat mir heute Morgen gesagt, so, manche Predigten, die du gehalten hast, da wusste ich schon was. Also, das kannte ich alles. Ja, hast du recht. Aber manchmal ist es richtig gut, wieder an die grundlegenden Dinge erinnert zu werden, dass sie wirklich fest sind, dass wir uns bewusst werden. Wir gewöhnen uns manchmal so an Dinge und halten sie für selbstverständlich. Aber ich glaube, es ist gut, sich dessen nochmal bewusst zu machen. Was macht das eigentlich? Und gewappnet zu sein für das, was kommt. Ich habe keine genaue Ahnung, was kommt, aber ich glaube, dass der Herr uns auf etwas vorbereitet, was kommen wird. Und auch heute die Botschaft, ich glaube, die ist ganz wichtig dabei. Furcht ist nicht in der Liebe. Angst ist eins der Dinge, die uns am meisten in unserem Leben beeinflussen. Dessen sind wir uns nicht immer bewusst. Wovor hast du Angst? Die Angst vor dem Krieg hat in Deutschland ein Umdenken bewirkt. Nicht nur bei der Politik, sondern auch in der Bevölkerung. Auf einmal war Zustimmung dafür da, dass die Politik Unsummen von Geld wieder ins Militär steckt. Vorher war da immer Widerstand. Wir brauchen nicht. Wir wollen nicht. Abgerüstet. Ja, die Bundeswehr ist, manche haben gesagt, kaputt gespart worden. Auf einmal Riesensummen. Warum? Wir haben Angst vor Krieg. Weil der ist vor der Haustür. Die Angst vor der Klimakatastrophe. Vergeht, glaube ich, kaum ein Tag, dass das nicht irgendwo in den Nachrichten vorkommt und irgendwo auf irgendeine Art und Weise benannt wird. Es treibt Jugendliche auf die Straße. Manche kleben sich fest, manche protestieren nur, manche schwänzen dafür den Unterricht. Einfach deswegen, weil sie Angst haben vor der Zukunft, vor der Klimakatastrophe. Was kommt da auf uns zu? Die Industrie, und zwar mehrere Branchen, nicht nur eine, machen einen Systemwechsel deswegen. VW hat gesagt, wir bauen in Zukunft nur noch Elektroautos. Was für ein Systemwechsel? Welches Risiko gehen Sie damit ein? Kommen die auch an? Ja? Oder auch manche anderen Industrien, Stahlindustrie, stellt vollkommen um von Gas auf Wasserstoff. Kostet Milliarden. Warum? Um CO2 einzusparen. Und selbst in unserem normalen Leben, sage ich mal, Menschen verzichten darauf, Fleisch zu essen. Ich finde Fleisch immer noch lecker. Viele fliegen nicht mehr in Urlaub, sondern ja, bleiben entweder zu Hause oder fahren nur mit dem Auto. Sie kaufen keine Möbel mehr aus Tropenholz. Das ist gar nicht mehr so präsent, aber auch immer noch. Guck mal irgendwo, ob du Möbel aus Tropenholz siehst. Früher war das gang und gäbe. Als ich angefangen habe zu lernen, da gab es so viele Mahagonischränke. Das ist Tropenholz. Macht keiner mehr. Kommt nicht mehr an. Ich verzichte darauf. Weil, ja, der Urwald wird abgeholzt und so weiter. Warum machen wir das? Weil wir denken, CO2 zerstört unsere Welt. Wir haben Angst davor, CO2 in irgendeiner Weise auszustoßen. Angst. Angst treibt uns dazu, uns zu verändern. Und ich sage ja gar nicht, es ist alles falsch, was wir da tun. Das will ich damit überhaupt nicht sagen. Ich glaube zwar nicht, dass CO2 unsere Welt zerstört. Ich kenne aus der Bibel andere Und ich weiß, dass die Bibel wahr ist, dass die Bibel, die Welt wird nicht von CO2 zerstören. Aber Angst lähmt uns, sperrt uns ein, nimmt unsere Gedanken in Gefangenschaft, ja? Lässt uns nicht mehr vernünftig denken oder handeln. Wenn wir von Angst bestimmt sind, dann denken wir nicht mehr vernünftig und handeln auch nicht mehr vernünftig. Und dabei ist Angst erstmal nur etwas, was in unserem Kopf existiert. Es ist keine reale Bedrohung da, sondern die Bedrohung ist nur in unseren Gedanken. Das ist das Ausmalen der Situation, was sein könnte in Zukunft. Das ist Angst. Ich habe Angst vor etwas, was noch gar nicht real da ist. Kennt ihr so manche Versicherungsvertreter? Ich habe so Leute kennengelernt, die machen dir so richtig Angst. Autoversicherung, was da alles passieren kann, was für Unfälle man bauen kann und welche Schaden dabei passieren kann. Oh, und wenn du dich davon verleiten lässt, dann kaufst du diese Versicherung. Möglichst hohe Versicherungssumme, damit bloß nichts passiert. Ich habe noch nie gehört, dass so ein Unfall passiert ist. Aber die Angst davor, heißt das, ich soll überhaupt keine Angst mehr, gar kein Risiko mehr bewerten, überhaupt mich nicht vor nichts schützen? Das meint das überhaupt nicht. Es ist gut und klug auch zu sagen, ja, es kann was passieren und sich vernünftig zu überlegen, ja, wenn das passiert, gibt es da irgendwo eine Möglichkeit, mich abzusichern. Dass man Versicherung hat, ist völlig in Ordnung, aber nicht für alles. Und da muss ich vernünftig überlegen. Wenn ich von Angst getrieben werde, dann denke ich nicht mehr vernünftig, dann handle ich aus Angst. Getrieben, aber nicht mehr aus Vernunft. Ich überlege nicht mehr, ich wäge nicht mehr ab, sondern ich werde getrieben und mache nur das, was die Angst mir im Grunde, wohin die Angst mich treibt. Angst manipuliert. Und wer dir Angst macht, der versucht, Macht über dich auszuüben. Angst regiert die Welt. Viele Politiker argumentieren mit Angst. Also diese CO2-Geschichte, letztendlich ist das nichts als Angst machen. Ja? Genauso die Gefahr vom Krieg ist auch Angst machen. Auch da muss man vernünftig abwägen, keine Frage. Aber wenn das aus Angst geschieht, ist es nicht mehr Vernunft. So, Angst regiert die Welt. Und wer steckt dahinter? Wir wissen, wer die Welt regiert, oder? Jesus sagt, der Teufel regiert die Welt. Und der Teufel regiert tatsächlich mit Angst. Er macht uns Angst vor Dingen und wir reagieren darauf. Gott ist anders. In der Liebe gibt es keine Angst. Jesus sagt zu seinen Jüngern mal, in Johannes 16, Vers 33, ich nehme mal nur den zweiten Teil des Verses, in B. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. So, wir brauchen in dieser Welt keine Angst zu haben, wenn wir Jesus haben. Das ist das, was er hier da sagt. Wir brauchen weder vom Teufel noch vor Menschen Angst zu haben. Egal, was passiert, Jesus ist mein Halt und meine Sicherheit. Er wird nicht von der Welt beherrscht, sondern er hat die Welt überwunden. Er herrscht über die Welt. Die Welt wird längst kaputt sein und nicht mehr existieren, aber Jesus bleibt in Ewigkeit. Und wenn wir uns an ihn halten, dann brauchen wir keine Angst zu haben vor der Welt, auch nicht, was auf dieser Welt passiert. Jesus hat sie überwunden, er überdauert sie auch. Er bleibt. Wenn es jemanden gibt, vor dem wir Angst haben müssten, dann wäre es Gott. Weil Gott herrscht über allem. Gott ist größer als alles, was auf dieser Welt existiert. Wenn wir Angst haben müssten, dann wäre das vor Gott. Aber vor ihm brauchen wir keine Angst zu haben, weil er regiert nicht mit Angst. Er regiert durch Liebe. Und jetzt bin ich wieder beim ersten Johannesbrief. Kapitel 4, 17 bis 18. Darin ist die Liebe bei uns vollkommen geworden, dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts. Denn gleich wie er ist, sind auch wir in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht hat mit Strafe zu tun. Wer sich nun fürchtet, ist nicht vollkommen geworden in der Liebe. Aber ist es nicht ausgerechnet Jesus, der uns droht mit Hölle und Gericht? Macht uns das nicht Angst? Nein, er droht nicht damit. Das ist was anderes. Er zeigt uns die Konsequenzen auf, wenn wir auf dem Weg weitergehen ohne Jesus. Er zeigt, das ist das Ziel. Wenn du auf diesem Weg weitergehst, dann wird das passieren. Das ist kein Angstmachen, es könnte irgendetwas passieren. Nein, das ist eine Tatsache, von der er spricht. Das wird passieren. Das steht am Ende, das ist das Ziel. Wenn wir ohne Gott durchs Leben gehen und sterben, dann kommen wir in die Hölle, ins Gericht. Und dann macht es auch Sinn, Angst zu haben davor, ja. Aber es ist eine Tatsache. Es ist keine unbestimmte Angst, die uns da macht, sondern wir wissen genau, was uns da droht. Aber das ist ja nicht sein Hauptthema. Das Thema des Evangeliums ist nicht Himmel und Hölle. Die kommt da drin vor und wird damit darin erwähnt. Sein Hauptthema ist, es gibt einen anderen Weg als in Tod und Hölle und Gericht. Ich bin gekommen, um euch zu erlösen, um euch frei zu machen, um euch mit Gott wieder zu versöhnen, damit ihr einen liebenden Vater habt, den ihr lieben könnt und der euch liebt. Und einen liebenden Vater, zu dem geht man gerne, ohne Angst, selbst wenn er ein Richter ist, oder? Ich brauche keine Angst zu haben vor diesem Richter. Weil mir droht keine Strafe, selbst wenn ich mal was falsch gemacht habe. Er sagt, mein Sohn ist gekommen, um die Strafe auf sich zu nehmen. Jesus ist gekommen, um unsere Strafe auf sich zu nehmen, damit wir keine Angst mehr haben müssen vor dem Richter. So, und das macht die Liebe aus, wenn ich weiß, ich bin geliebt von ihm, wirklich geliebt. Denk mal daran, hast du Kinder? Wenn du Kinder hast, welche Kinder machen immer alles richtig? Habe ich noch nicht gehört. Es gibt ganz liebe Kinder, ja, aber die machen auch manchmal ihren Bockmist. Und trotzdem lieben wir sie. Sie brauchen keine Angst zu haben. Weil wir lieben sie. Ja, wir korrigieren sie, ist auch nötig manches Mal, aber wir lieben sie. Sie brauchen keine Angst zu haben vor Tod, vor Hölle. Sie können immer kommen. Und so können wir zum Vater kommen. Wir brauchen keine Angst zu haben. Welches Bild hast du von Gott? Das hängt viel mit davon ab, was wir für einen Vater gehabt haben. Wenn wir einen liebenden Vater hatten, dann ist es ganz leicht, auch an einen liebenden Gott zu glauben. Wenn wir keinen liebenden Vater haben, sondern einen, den wir wirklich fürchten, vor dem wir Angst haben müssen, weil wir, wenn wir was falsch gemacht haben, dann gab es Prügel. Dann, also ich hatte manchmal, also mein Vater war eigentlich gar nicht so schlimm, aber manchmal, der war jähzornig. Und wenn der sich über mich geärgert hat, dann hat er sich nicht unter Kontrolle gehabt. Und dann habe ich tatsächlich, manchmal auch berechtigt, gar keine Frage, habe ich auch meinen Hintern voll gekriegt. Aber das hat tatsächlich ein Bild von mir. Ich habe manchmal Angst gehabt vor Gott. Er ist genauso. Wenn ich nach Hause komme, dann muss ich mich erstmal fürchten, habe ich auch nichts überlegen, so habe ich auch nichts verkehrt gemacht. Aber so ist Gott nicht. Er weiß sowieso. Ja, ich brauche ihm nicht zu erzählen, was ich verkehrt gemacht habe, er weiß es sowieso. Aber er kommt und sagt, komm, Waschen ist dran, Vergebung ist dran. Ja, ich hab dich lieb, aber das, was du da gemacht hast, das war nicht in Ordnung. Aber komm, bereue das und dann vergebe ich dir. Gewaschen im Blut des Herrn. Was hat mich dazu gebracht, Jesus anzunehmen? Himmel und Hölle, nicht Himmel, sondern Hölle und Gericht. Ich hatte als junger Mann tatsächlich Angst, aber nicht vor Himmel, vor der Hölle. Von der Hölle, klar, hat man auch mal irgendwo in der Kirche was von Hölle gehört, aber ganz selten. Ich hatte keine Ahnung, was die Hölle ist. Und ich hatte auch keine Ahnung, dass es irgendwann mal ein Gericht gibt, vor dem ich stehe. Hatte ich keine Ahnung von. Wisst ihr, wovon ich Angst gehabt habe? Wenn ich sterbe und ich bin nicht mehr da. Da habe ich mir Gedanken drüber gemacht. Was ist, wenn ich sterbe? Ist dann nichts mehr da? Bin ich dann einfach weg? Bin ich nur ein Fliegenschiss, der, wenn er weg ist, ist er weg? Ja, so diese Bedeutungslosigkeit, da hatte ich Angst vor. Ja, jetzt kann ich noch denken, jetzt bin ich wer, jetzt, ne, so, ich habe meinen Platz. Aber was ist, wenn ich sterbe? Bin ich dann einfach weg? Und das konnte ich nicht greifen, da hatte ich Angst vor. So eine unbestimmte Angst, weil du weißt es ja nicht. Und das hat nicht lange gedauert, dass ich dann Leute kennengelernt habe, die Jesus kannten. Aber was ist mir da begegnet? Hölle? Drohung? Liebe. Liebe. Ich habe von Jesus gehört als den liebenden Herrn. Und als ich Jesus kennengelernt habe, habe ich Liebe gespürt, gemerkt in mir drin. Und die hat mich überzeugt, zu Jesus zu kommen. Nicht Hölle. Ich habe mich geliebt gefühlt. Und das war gut. Das war angenehm. Da, weißt du, wenn du dich geliebt fühlst, dann hast du keine Angst mehr davor, keine Bedeutung mehr zu haben. Dann bist du kein Fliegenschiss mehr, dann bist du auf einmal wertvoll. Und genau das habe ich gespürt. Und genau so geht Gott mit uns um. Du bist wertvoll in seinen Augen. So, und im Laufe der Zeit, man könnte ja sagen, so, ja, Jesus fängt erstmal an mit Liebe und dann wird es anders und dann kommt die Knute irgendwann. Wisst ihr, was ich kennengelernt habe, das stärkste Argument für mich, mein Leben zu ändern oder meine Fehler zu ändern, war immer Liebe. Er hat mir immer seine Liebe gezeigt. Und das war für mich das Argument, wo ich sage, ja, da bin ich falsch, weil ich seine Liebe gesehen habe zu mir. Und diese Liebe, wenn wir Jesus annehmen, dann prägt diese Liebe unser Leben. Das bleibt nicht ohne Konsequenzen in unserem Leben. Wenn wir mit Liebe überschüttet werden und Liebe erleben, dann verändert sich unser Leben und dann verändert sich auch unser Handeln. Wenn du geliebt wirst, kannst du auch lieben. Verse 19 bis 21. Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Und wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasst doch seinen Bruder oder seine Schwester, so ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann der Gott lieben, den er nicht sieht? Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, auch seinen Bruder lieben soll. Ich liebe es, geliebt zu werden. Geht dir das auch so? Ich liebe es, geliebt zu werden. Von Gott und auch von Menschen. Und ich habe das eben schon gesagt, nichts motiviert mich mehr, mein Verhalten zu ändern, als ein trauriger Blick von Jesus. Wenn er mich anschaut, voll Liebe, aber auch voll Traurigkeit über das, was ich gerade gemacht habe, da habe ich keine Argumente mehr. Ich bin traurig darüber, weil Jesus traurig ist über mich, weil ich Jesus liebe und ich möchte nicht, dass er traurig ist. Und dann diskutiere ich nicht mehr mit ihm. Dann weiß ich, so, das war Mist. Und das motiviert mich. Nicht das Drohen, wenn du das nochmal machst. Nee, ein trauriger Blick. Liebe. Und ich habe mich gefragt, warum können wir eigentlich so nicht miteinander umgehen? Das Wenn Jesus das mit uns kann, warum können wir das nicht miteinander? Eigentlich habe ich eine App dafür, dass sie das abstellt. Entschuldigung. Was wäre, wenn jemand in der Gemeinde nicht so lebt, wie die Bibel es sagt, also in Sünde lebt? Kommt ja mal vor. Wir sind nicht perfekt. Was passiert dann? Was fällt dir als erstes ein, was man dann tun sollte? Ich habe mal drei Beispiele. Was geht mich das an? Soll sich doch die Gemeindeleitung drum kümmern. Kann man so machen. Kann man so machen, stimmt. Ich denke, das macht auch manch einer so. Aber ist das Liebe? Ist das Liebe? Würde Jesus auch so handeln? Was gibt es sonst noch für Möglichkeiten? Ich kann mir überlegen, derjenige, so, wenn er Sünde lebt, dann sollten wir ihn vielleicht aus den Diensten, die er hat, rausnehmen und vielleicht auch mal zu ihm hingehen und sagen, so, du, wenn du so weitermachst, du weißt auch, dass du ausgeschlossen werden kannst, ne? Ist auch eine Möglichkeit. Also Strafe, Druck ausüben. Das, ganz ehrlich, das war früher immer so das Erste, was mir eingefallen ist. Das ist so die menschliche Art, wie wir damit umgehen. Angst machen, Druck machen. Angst davor, was kommt. Mit Angst jemanden treiben zu etwas oder zu etwas bewegen. Aber dann sind wir genau auf der Schiene, wie eigentlich die Welt mit uns umgeht. Guck dir mal Gesetze an, Straßenverkehrsgesetze. Wenn du 70 fährst, da wo 50 ist, dann droht dir ein Bußgeld. Wenn du 90 fährst, dann drohen dir Punkte. Dann droht dir irgendwann der Führerscheinentzug. Und da ich mich davor fürchte, mache ich das nicht. Weißt du, was für mich ein stärkeres Argument wäre? In der Stadt kann auch mein Kind vor mein Auto laufen. Das bewegt mich mehr, 50 zu fahren, als die Drohung, irgendwann Geld bezahlen zu können. Wenn ich weiß, warum, wenn ich mir überlege, warum ist das, dann halte ich mich auch daran. Das ist eher Liebe, aus Liebe zu Menschen, damit ich Menschen nicht gefährde. Aus dem Grund mache ich das lieber, als dass mir was droht. So, und ich glaube, das funktioniert in der Gemeinde genauso, nicht mit Druck, sondern mit Liebe. Es gibt eine bessere Möglichkeit. Wenn ich sowas sehe in der Gemeinde, dass jemand nicht in Ordnung ist, dann suche ich das Gespräch mit ihm. Und dann frage ich erstmal und versuche herauszufinden, ist ihm eigentlich bewusst, dass das falsch ist? Ich gehe ja davon aus, ich gucke ja von außen und sage, so, ich sehe, dass das falsch ist, aber weiß der das auch? Wenn er es nicht weiß, dann wird er es auch nicht ändern. So, das ist das Erste. Weiß er überhaupt, dass das falsch ist? So, und wenn er es nicht weiß, dann kann ich ihn noch nicht von vornherein verurteilen und ihm drohen. Das ist doch der falsche Weg. So, wenn er weiß, wenn ich mit ihm darüber gesprochen habe und ihm gezeigt habe, so und so, ne, Jesus möchte das nicht und das schadet. Und ne, also erklären, warum, wieso. In Liebe mit auf ihn eingehen, dann vielleicht Hilfe anbieten. Vielleicht gibt es einen Grund, warum er das immer wieder macht. Und er kommt da nicht auch ohne Hilfe raus. Dann bitte ich ihm doch Hilfe an, damit er rauskommt. Das ist der Weg, so ihn wieder zurückzuführen. Weil es schmerzt mich, wenn jemand in Sünde lebt oder etwas falsch macht. Es schmerzt mich. Und ich möchte das nicht ihn loswerden, weil er was falsch macht, sondern ich möchte ihn gewinnen. Und ich möchte ihn dazu bewegen, dass er es richtig macht. Das ist eigentlich der Weg. Das ist der Weg der Liebe. So, und dann, wenn er es erkennt, oder sie, ich spreche ja nicht von jemandem bestimmten, wenn er es erkennt, dann beten wir miteinander, dann bitten um Vergebung und die Sache ist gegessen. Und ich denke da nicht noch 3 Monate, 3 Jahre später dran, du hast doch mal vergeben und vergessen. So macht es Jesus. Wenn wir zu Jesus kommen, das 5. Mal mit der gleichen Sünde, sagt er, für mich ist das das 1. Mal. Ich weiß von den anderen Malen nichts. Versenkt im tiefsten Meer. Angeln verboten. Natürlich gibt es auch den Fall, dass jemand nicht hört und dass er nicht darauf reagiert, dass er bockig ist, dass er sich wehrt, dass er sagt, ich will aber, wie auch immer. Ja, dann sind Konsequenzen notwendig. Dann hat er sich für den anderen Weg entschieden. Nicht so für den Weg der Erlösung und Vergebung, sondern für den Weg der Strafe und des Gerichts. Es gibt auch Menschen, die nicht den Weg der Erlösung gehen, sondern den Weg des Gerichts. Aber dann hat Jesus gesagt, so, das folgt dir, das ist die Konsequenz. Und die gibt es in der Gemeinde auch. Ja, es gibt Gemeindeausschluss, aber das ist der allerletzte Schritt. Wenn nichts mehr möglich ist, dann gibt es auch die Konsequenzen. Und die sind auch notwendig. Ich möchte das mal vergleichen. Wenn du ein Glied hast und wir sprechen bei der Gemeinde von einem Leib und wir haben viele Glieder, manchmal kleine, große, so wenn dir der Finger wehtut, ja, weil du dich da reingeschnitten hast, schneidest du dann den Finger ab, weil der gerade wehtut, weil der gerade Schmerz verursacht für deinen ganzen Leib? Das wäre ein bisschen übertrieben. Oder wenn sich das entzündet, ja, das tut richtig weh. Aber ich schneide doch deswegen den Finger nicht ab. Sondern ich kümmere mich darum, dass er wieder heile wird. So wenn und wenn das aber absolut nicht besser wird, wenn die Entzündung nicht rausgeht und alle Versuche, das zu heilen, nicht fruchten und der Finger fängt an zu faulen, dann muss er ab, weil er sonst den ganzen Leib tötet. Aber das ist doch das allerletzte. Wir wollen nicht amputieren, wir wollen heilen. Wir wollen, dass wir ganz sind und heil sind. Liebe, damit du geliebt wirst. Das, was ich gerade erzählt habe, ich habe das leider nicht immer so gemacht. Ich habe mich manches Mal von Angst treiben lassen, vor der Angst, was der Gemeinde passieren könnte, wenn man sowas duldet in der Gemeinde. Wenn jemand in Sünde lebt. Und ich habe so ich habe ja Verantwortung für die Gemeinde, was passiert mit der Gemeinde, wie wird die Gemeinde geschädigt? Und da habe ich mich von Angst treiben lassen. Und habe gesagt, so, dann lieber doch abschneiden, ja, damit dann bloß der Gemeinde nichts passiert. Aber war eine vorschnelle Reaktion. Erstmal ist Kümmern dran. Erstmal ist Liebe dran. Und dann halte ich auch eine Zeit lang aus, wenn das noch nicht gleich gut ist. Es wird die Gemeinde nicht gleich umbringen, genauso wie dein entzündeter Finger dem Leib nicht schadet. Das schmerzt den Leib und der ganze Leib fühlt sich nicht wohl dabei, gar keine Frage. Aber es wird den Leib noch nicht wirklich schädigen. Das ist erst, wenn er anfängt zu faulen. Und dann muss er ab, das ist keine Frage. Aber wie lange dauert das? Frag mal eine Krankenschwester. Hanne ist Krankenschwester, die weiß das. So, nicht einfach zugucken, das ist auch klar. Also wenn ich sowas sehe, dann sage ich nicht einfach so, alles gut, der Herr wird das schon machen. Nein, ich bin auch aufgefordert, etwas zu tun. Nicht nur ich als Pastor, sondern wir alle. Gestern haben wir gehört, wir sind alle Lämmer, alle Schafe, wenn wir zu Jesus gehören. Ja, die müssen dann weiß gewaschen werden, genau, die schwarzen Schafe. Nein, aber wir sind alle Schafe. So, wir haben alle eine Verantwortung für den Leib. Ist nur unser Kopf dafür zuständig, dass unser Leib heil ist? Nee, da sind wir alle für zuständig. Gut. Wie handle ich denn? Wie handle ich? Was mache ich? Was bewegt mich da? Wovon lasse ich mich treiben? Wie handle ich? Und da hilft mir tatsächlich zu sagen, so wie ich behandelt werden möchte, so soll ich auch andere behandeln. Das ist für mich so ein Grundgedanke, so wie ich behandelt werden möchte, so behandle ich auch den anderen. Ich liebe es, geliebt zu werden. Also, das ist für mich dann der, zu überlegen, so, wie möchte ich behandelt werden, also gehe ich auch mit demjenigen so um. Mal zwei Beispiele. Mache ich meinem Ärger Luft, wenn jemand schon wieder zu spät gekommen ist? Irgendwann ist es doch auch mal gut, oder? Kennen wir doch irgendwo alle, ja. Gibt auch immer so dieselben Kandidaten, die immer zu spät kommen. Und irgendwann muss doch auch mal gut sein. Ja, stimmt, richtig. Aber muss ich jetzt wütend werden? Muss ich den jetzt so richtig niedermachen? Nee, ich kann auch in Liebe korrigieren. Ich kann auch mal mit dem reden und ihn darauf aufmerksam machen. Und zwar vor allen Dingen, was macht das mit mir? Was macht das mit den anderen, wenn du zu spät kommst? Das ist, glaube ich, motivierender, als zu sagen, du hast schon wieder, du bist, du, ja? Mache ich demjenigen Vorwürfe oder derjenigen, der den Saal zur gleichen Zeit vermietet, indem wir jeden Sonntag Gottesdienst haben? Letzte Woche, ja? Es war tatsächlich so. Ich habe mit der Zuständigen gesprochen. Wir standen nicht drin. Das war nicht gebucht für uns. Und deswegen, weil das frei war, hat sie da jemand anders reingenommen. Doppelbuchung. Keine Doppelbuchung. Es war nur eine Buchung. Wir hätten gar keinen Gottesdienst feiern dürfen. Aber wir haben Dauervertrag. Wir haben das Recht, den Gottesdienst zu feiern. Versteht ihr? Ich hätte jetzt sauer sein können. Wie kann das nur passieren? Und hätte sich. Ja? Macht das Sinn? Sie hat sich entschuldigt. Sie sagt, sie weiß auch nicht, woher das gekommen ist. Und wir konnten uns einigen mit den anderen und das war gut. Muss man ein Herz von machen? Man hätte ganz viele Leute vom Kopf stößen können damit. Nee, muss ich nicht unbedingt. Ich möchte, wenn ich so einen Fehler gemacht habe oder, ja, ich hätte sagen können, das müssen Sie doch eigentlich wissen. Wir sind seit 3 Jahren hier, wir haben Dauervertrag. Sie hätten doch eigentlich wissen müssen, wir sind jeden Sonntag. Hätte ich sagen können, aber wozu? Muss ich ein schlechtes Gewissen machen? Noch einen Druck? Ich glaube, das hat sie selber schon, das wusste sie. Sie ist nicht doof. Ja, das wusste sie. Und wozu muss ich da noch oben einen drauf geben? Ich möchte auch nicht so behandelt werden. Jesus sagt in der Bergpredigt was dazu. In Kapitel 7, Vers 12. Alles nun, was ihr wollt, dass die Leute euch tun sollen, das tut auch ihr ihnen ebenso. Denn dies ist das Gesetz und die Propheten. Mache ich das deswegen, weil ich das Gesetz erfüllen will? Druck? Ich muss mich ja an das Gesetz halten. Könnte es sein, dass Gott mich sonst bestraft? Kennt ihr diesen Gedanken? Ich bin krank, weil ich was falsch gemacht habe? Gott hat mich krank gemacht? Oder mir ist das passiert, weil Gott mich strafen will? Ist Gott wirklich so? Ist Gott wirklich so? Wie geht er mit uns um? Warum hat er Jesus geschickt? Um uns zu bestrafen? Um die Strafe wegzunehmen? Also wie kann es sein, dass Gott uns bestrafen will, weil wir was falsch gemacht haben? Wenn er Jesus schickt, um uns die Strafe wegzunehmen? Das kann gar nicht sein. Das ist eine Lüge des Teufels. Ja? Das ist nicht so. Nein, ich handle nicht deswegen so aus Liebe oder ich gehe nicht mit Liebe um, weil ich das Gesetz erfüllen will, sondern weil ich geliebt bin von ihm und weil ich ihn liebe. Deswegen. Die Liebe motiviert mich dazu, andere zu lieben. Weil es macht was mit dem anderen, wenn ich ihn liebe und nicht bedrücke, nicht bedrohe, nicht runtermache. Es bewirkt Liebe unter uns, wenn wir in Liebe miteinander umgehen. Gottes Reich funktioniert nicht durch Angst, sondern durch Saat und Ernte. Und wenn ich Liebe sehe, dann kann ich erwarten, dass irgendwann auch mal Liebe rauskommt. Das ist nicht immer sofort der Fall. Manchmal viele Landwirte, so wisst ihr, Landwirte müssen Geduld haben. Wenn sie gesät haben, dann passiert erstmal gar nichts zu Anfang. Und irgendwann sieht man so ein kleines Pflänzchen. Aber das ist noch nicht die Ernte. So, wenn ich Liebe sehe, dann darf ich nicht erwarten, dass mir gleich alle um den Hals fallen. Da muss ich Geduld haben. Aber es wird was verändern. Wenn ich Liebe sehe, dann wird auch Liebe aufgehen. Es gibt Herzen, die empfänglich sind dafür und die gehen dann auf. Ich bewirke eine Veränderung in der Welt, wenn ich in Liebe mit Menschen umgehe. Die Welt wird von Angst beherrscht. Aber wenn wir Kinder Gottes sind, wenn wir Kinder Gottes mit Liebe miteinander umgehen, dann macht das eine Veränderung in dieser Welt. Und dann gibt es Orte, wie zum Beispiel Gemeinde, wenn wir da in Liebe miteinander umgehen, das sind Orte, wo man sich wohlfühlt, wo man gerne hinkommt, wo man keine Angst zu haben muss, selbst wenn man mal was falsch macht. Weil wir werden geliebt. Und auch in Liebe mal korrigiert, auch das muss sein. Ja. Und wir können lieben. Es ist kein Druck, es ist nicht, du musst, du musst, du musst. Nein, wir können lieben, weil wir geliebt sind, weil die Liebe in uns ist. Jesus ist in uns, wenn wir ihn angenommen haben, dann ist er in uns und befähigt uns dazu zu lieben. Manchmal muss ich mich nur entscheiden. Das ist nicht immer nach Gefühl. Liebe ist kein Gefühl, das ist eine Entscheidung. Ich muss entscheiden, ja, ich liebe, ich will lieben. Auch wenn ich mich jetzt total darüber ärgere, dass der schon wieder zu spät gekommen ist. Ich entscheide mich dazu zu lieben und ihm liebevoll zu sagen, kannst du das nächste Mal vielleicht 3 Minuten früher aufstehen, damit du pünktlich bist? Sonst komme ich immer in Druck. Sonst kriegen wir das nicht aufgebaut, wie auch immer. Oder wir müssen immer später anfangen. Versuch es doch mal. Welche Liebe hast du in dir? 1. Korinther 13, Vers 7. Hier ist von der Liebe die Rede. Ich lese nicht alles. Ich lese mal nur ein paar Sachen. Sie erträgt alles. Sie glaubt alles. Sie hofft alles und sie erduldet alles. Das sind vor allem 4 Sachen, Entschuldigung. Die Liebe Gottes lässt sich nicht davon abbringen zu lieben. Wow. Und diese Liebe hast du in dir. Sie erträgt alles, auch das 25. Mal zu spät kommen. Sie erträgt das. Das tut weh. Und das ärgert uns und trotzdem erträgt sie es. Sie duldet es. Das heißt nicht tatenlos, sie bleibt nicht sitzen. Es gibt einen traurigen Blick. Und der verändert was. Der traurige Blick. Ermahnung und Korrektur mit einem traurigen Blick hat mehr Wirkung als Schimpfen. Hätte ich das mal so mit meinen Kindern gemacht. Wir reifen. Wir sind noch nicht perfekt, ich auch nicht. Ich lerne noch immer dazu. Ich habe so gedacht, wenn ich das mit meinen Kindern gemacht hätte, immer, boah, die wären noch toller geworden, als sie sind. Ich weiß, der Herr hat viel Gnade mit mir und auch mit ihnen. Und er kann auch viel heilen. Und das ist auch gut so. Jesus will, dass die Gemeinde ein Ort wird, wo wir einander lieben. Dafür hat er Gemeinde geschaffen. Dafür hat er uns so zusammengestellt, wie wir sind, so unterschiedlich. So verschieden, normalerweise nicht kompatibel, so viel Potenzial zum Streiten. Aber er sagt, ihr könnt das. Ich habe euch meine Liebe gegeben. Liebt und schafft einen Ort der Liebe, wo Menschen gerne hinkommen, weil sie meine Liebe erleben. Das ist Gemeinde. So möchte er das sein. Hast du diese Liebe Jesus schon erlebt? Diese Frage richtet sich an alle, die noch nicht wirklich bewusst Ja gesagt haben zu Jesus. Wenn du diese Liebe noch nicht erlebt hast, du kannst sie heute Morgen erleben. Vielleicht hast du sie schon gespürt heute Morgen und du willst sie dauerhaft erleben. Dann lade ich dich ein, steh auf und sag ja zu Jesus. Ich will gerne für dich beten. Gibt es noch Angst in deinem Leben? Damit habe ich angefangen, könnt ihr euch daran erinnern. Furcht ist nicht in der Liebe. Gibt es noch Angst in deinem Leben? Beherrscht dich Angst? Drängt dich die Angst irgendwo hin? Auch dann, wir gehen zu Jesus. Und ich will gerne für dich beten, dass diese Angst dich nicht beherrscht, sondern du dir diesen Blick hast, Jesus hat alles unter Kontrolle. Ich brauche keine Angst zu haben. Weder vor anderen, noch vor irgendwas, was in der Zukunft ist, noch vor mir selber. Ich brauche keine Angst zu haben, weil Jesus hat alles unter Kontrolle. Auch dann, wenn du sagst, so, ich habe noch Angst, dann steh auf. Jesus, ich bete gerne für dich. Ich fange mit denen an, die Jesus annehmen wollen. Jesus, ich danke dir für all die, die jetzt aufgestanden sind und sagen, ja, Jesus, ich will dich annehmen. Ich will deine Liebe spüren. Ich will dich in meinem Leben haben, dass du mein Leben erfüllst. Dass du mich beeinflusst mit deiner Liebe. Und ich würde dich bitten, du darfst das gerne leise machen, dass ein Gebet zu Jesus zu sprechen. Und ich bitte das einfach kurz vor, damit nun du kannst es wiederholen. Jesus, ich möchte dir mein Leben geben. Ich möchte deine Liebe empfangen. Ich möchte nicht in dieser Welt leben und von Angst beherrscht werden. Sondern ich möchte, dass du mir die Sicherheit gibst, den Halt gibst, dass ich weiß, ich bin geliebt und geborgen in dir. Und Jesus, ich weiß, ich habe nicht alles richtig gemacht in meinem Leben. Und ich bitte dich um Vergebung meiner Schuld. Bitte dich darum, dass du mich reinigst. Und ich danke dir, dass du für mich gestorben bist und dass ich jetzt ein Kind Gottes bin. Amen. Und Jesus, all die, die von Angst immer wieder beherrscht werden, wenn immer wieder Gedanken der Angst kommen, ich bitte dich darum, dass du diesen Geist der Angst zerstörst und ihn wegjagst. Ich weiß, woher er kommt vom Feind, aber wir sind auch empfänglich manches Mal für Ängste. So, und ich bitte dich darum, Herr, dass du uns diesen tiefen inneren Frieden gibst, zu wissen, du hast alles unter deiner Kontrolle. Es entgleitet dir nichts. Wir haben nicht immer den Blick und haben die Kontrolle nicht. Aber Herr, du hast die Kontrolle. Wir sind sicher in dir. Danke dafür, Herr, dass du auch unsere Gedanken beherrschst. Uns deine Gedanken gibst, Gedanken der Liebe. Zu wissen, ich bin geliebt, ich brauche keine Angst zu haben vor Gott, vom Vater. Und es wird nichts geschehen, was mich in irgendeiner Weise aus seiner Hand reißt. Das ist das, was du uns versprichst. Wenn wir dir gehören, wir werden nicht aus deiner Hand gerissen. Du bringst uns zum Ziel. Und dafür danke ich dir, Herr. Danke, dass wir in dir geborgen sind, dass du für uns da bist, Herr. Amen. Amen. Amen.